Shabbat Shalom. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Als ich zu Hause saß, habe ich mir überlegt, im Prinzip predige ich heute das dritte Mal über dasselbe. Aber ich hoffe, ihr merkt es nicht. Wisst ihr denn, über was ich das letzte Mal noch gepredigt habe? Ungefähr den Bibeltext. Bitte? Shabbat Shalom habe ich auch gesagt, ja. Ich habe über Johannes 4 gepredigt. Eine meiner Lieblingsgeschichten von der Frau am Jakobsbrunnen, die ja, eine tiefe Sehnsucht in sich hat und das versucht hat, mit allen möglichen Dingen zu füllen. Wo dann aber Jesus gekommen ist und der diese Sehnsucht, die diese Frau hat und die Dinge, mit der sie die Sehnsucht hat, versucht zu füllen, ersetzt hat und ihr die wahre Sehnsucht gestillt hat, den wahren Frieden gegeben hat. Und das ist das Thema allgemein im Johannesevangelium. Ich sage das jetzt auch zum dritten Mal, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir im Johannesevangelium lesen, und zwar, dass das Anliegen von Johannes ist, wenn er in seinem Evangelium die Taten von Jesus beschreibt, dass es eine direkte Botschaft an uns ist. Warum? Weil Johannes ungefähr der letzte Mann ist oder die letzte Person, die ein Buch in der Bibel verfasst hat. Die Personen davor sind schon gestorben, wurden getötet und Johannes ist der letzte, ungefähr um 100 nach Christus. Und die ersten Christen, die hatten Angst, dass die Generation von den Menschen, die Jesus hautnah miterlebt haben, die Jesus angefasst haben, die mit Jesus gegessen haben, sterben und nicht mehr da sind. Und die Frage war, was dann? Was passiert mit uns dann, die wir Jesus nicht in echt gesehen haben? Und das Anliegen von Johannes ist zu sagen, Leute, sein Wort, das, was er uns gesagt hat, das, was niedergeschrieben ist, ist nicht weniger wirksam als eine echte Begegnung mit Jesus. Es ist eine echte Begegnung mit Jesus. Und lasst uns heute eine echte Begegnung mit Jesus lesen und schlagt dazu auf Johannes Kapitel 5. Ein Kapitel weiter. Also Johannes hat 21 Kapitel. Das wird, solange ich hier bin, meine Predigten wahrscheinlich gut ausfüllen. Johannes Kapitel 5. Dort ab Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezerrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war dort ein Mensch, der war 38 Jahre krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett, geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Vers 10. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er beantwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an diesem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin, und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das ist nicht nur eine Geschichte über eine Heilung eines Menschen, der 38 Jahre lang krank war, sondern es ist auch eine Geschichte, die uns warnt vor falscher Theologie, die uns warnt, welche Auswirkungen falsche Vorstellungen über Jesus und über Heilung allgemein haben können. Und das werden wir auch noch sehen, welche Auswirkungen das hat auf diesen Menschen. Erst einmal, welches Fest wird hier erwähnt? Zu welchem Fest geht Jesus hier? Wir können es nicht ganz genau bestimmen. Was wir aber sagen können, ist, dass wenn in Johannes-Evangelium ein Fest beschrieben wird, dann agiert Jesus in den darauffolgenden Text oder benutzt Worte, die dieses Fest thematisch beschreiben. Sprich, wenn Jesus etwas am Passafest tut, dann spricht er im Nachhinein darüber, dass er das Lamm Gottes ist. Um dass er gekreuzigt werden wird. Hier in dieser Stelle, wir haben das jetzt nicht gelesen, aber Vers 19 und die folgenden, geht es um die Auferstehung, um das Gericht. Deswegen ist die Vermutung hier nahe, dass es sich um zwei Feste hier handeln könnte, um den Versöhnungstag oder das Fest des Posaunenblasens. Aber egal, welches Fest es von diesen beiden ist, zu diesen Festen kamen sehr viele Menschen nach Jerusalem. Mehr als sonst. Das heißt, an diesem Teich waren mehr Kranke als sonst. Bethesda und Bad Bevensen haben drei Dinge gemeinsam. Beide haben ein B am Anfang, in beiden spielt Wasser eine große Rolle und an beiden kommen die Leute wegen ihrer Gesundheit hin. Ich glaube, das war es ja schon, was diese beiden Orte gemeinsam hatten. Denn in der kleinen Teichanlage in Bethesda gab es keine Massagepraxis, kein warmes Buffet und auch keine ausgebildeten Physiotherapeuten. Das Einzige, was dort nahe war, sind 5 Säulenhallen, die in den Felsen eingemeißelt sind und jede Menge kranke Menschen. Lahme, Blinde, Krebskranke. Und der kleine Teich in der Mitte hat auch kein Whirlpool gehabt. Mit besonderem Heilwasser, mit Schwefelwasser oder was auch immer, was es für Heilwasser gibt. Wahrscheinlich war es ein Tümpel, in dem nur ganz, ganz selten aus den tiefen Erdschichten Wasser nach oben sprudelte. Und nur dann konnten die, die ins Wasser gingen, Heilung von ihrer Krankheit erwarten. 2019 war ich selber in Jerusalem und war an diesem Ort. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. So sieht Bethesda heute aus. Ja, wir waren da, ich war da noch damals Student, wir sind als alle Theologiestudenten sind wir dort gewesen, die Dozenten auch. Und wir hatten immer Referate an den jeweiligen Orten. Ich hatte zum Beispiel das Referat über Nazareth. Ich weiß nicht mehr, wer das Referat über den Teich Bethesda hatte. Im ersten Jahrhundert vor Christus wurde an der zweiten Stadtmauer ein weiteres Becken gebaut. Also jetzt archäologische Fakten. Ein Schachtkanalsystem, durch das es möglich war, Wasser aus dem hinteren Becken, also es sind 2 Becken, die dort sind, leitete das Wasser an dem ersten Becken vorbei und das Wasser hatte unterschiedliche Wasserqualitäten. Darüber hinaus lässt der Beiname Schafteich oder wie in der Bibel es heißt, nahe beim Schaftor, zumindest vermuten, dass das Wasser auch zur Reinigung von Tieren gedient hat. Also das Wasser war nicht besonders sauber. Okay, das Wasser war nicht besonders sauber. Durch die zunehmende Überbauung der Umgebung verloren die Zisternen jedoch bis zur Regierungszeit von Herodes, also zur Zeit Jesu, an Größe und an Bedeutung. Noch ein Bild weiter. Das habe ich bei Wikipedia gefunden. Das ist ein holländischer Zeichner, der sich überlegt hat, wie wird er künstlerisch diese Geschichte darstellen. Und ich habe mir das Bild angeguckt und ich habe mir gedacht, sehr romantische Vorstellung. Ich kann die Leute an der Hand abzählen, wie viele da sind. Die sind auch alle muskulös. Denen scheint es gut zu gehen. Also die letzte Mahlzeit wird schon nicht so lange her sein. Und ich finde, dieses Bild spiegelt das, was wir in dem Text lesen, nicht wieder. Gar nicht. Es waren Tausende von Kranken dort. Tausende von Kranken. Überlegt euch mal, der Kranke war 38 Jahre lang dort. Und er hatte niemanden, der ihn bewegen konnte. 38 Jahre. Wenn ich meine Wohnung, sage ich mal, einen Monat nicht sauber mache, dann ist Katastrophe, was da ist. Was ist, wenn ein Mann 38 Jahre an einer Stelle dort sitzt? Und nicht nur er, andere Menschen auch. Ich kann mir gar nicht den Gestank vorstellen. Von den Tieren und von dem Wasser. Alles andere als eine romantische Vorstellung von dem, was da eigentlich abging. In meinen Recherchen über den Teich Bethesda habe ich auch folgende Überlegungen gehört. Die sind nicht historisch belegbar, aber die würde ich gerne trotzdem mit euch teilen. Aufgrund der Architektur, die wir gesehen haben, schließen manche Leute darauf zurück, dass diese Teichanlage von reichen Menschen gebaut wurde oder von reichen Menschen veranlasst wurde, gebaut zu werden. Damit die Leute dort, wie in Bad Bevensen, einen schönen Kurort haben. Ja, damit sie sich dort entspannen können, die Reichen. Sie haben aber einen Fehler gemacht. Die Wasserzufuhr von den Becken war so miserabel durchdacht, dass das Wasser, was dort eigentlich zur Heilung oder zur Wellness dienen sollte, schnell eklig und dreckig wurde. Und dass die Reichen langsam diesen Ort verlassen hatten und dass die Armen und Kranken zu diesem Teich gekommen sind und ihren Platz übernommen haben. Wir sehen hier im Text auch noch eine zweite Sache, die vielleicht unsere Aufmerksamkeit auf uns gezogen hat. Und zwar, ich vermute, bei manchen von euch fehlt der Vers 4 in euren Bibeln. Kann das sein? Schaut mal bitte nach. Bei manchen wird der Vers 4 wahrscheinlich fehlen. Den Vers 4 fehlt nämlich bei mir in der Bibel auch. Ich habe den Vers 4 vorgelesen, und zwar ist es die Vorstellung, dass ein Engel kam, das Wasser berührte und das Wasser in Bewegung brachte und dass genau dann die Menschen zu diesem Wasser gehen sollten und dann gesund wurden. Ein bisschen Theologie zum Neuen Testament. Dieser Vers 4 fehlt in den ältesten Handschriften, die wir haben. In den ältesten Handschriften. Das heißt, die ältesten Handschriften beinhalten diesen Vers nicht. 100 Jahre später gab es dann wahrscheinlich einen Mann, der diesen Bibeltext gelesen hat, sich eine Notiz geschrieben hat. Das, wovon die Menschen damals geglaubt hatten, was mit dem Wasser passiert ist. Also diesen Aberglauben, den die Menschen hatten, hat er als Notiz daneben geschrieben, und die Menschen, die das danach ihm gelesen haben, haben diese Notiz einfach mit in den Bibeltext mit hineingefügt. Der Vers 4 spiegelt eine volkstümliche Überlieferung wider. Er zeigt, was die Menschen damals wirklich geglaubt haben. Und diese Glaubensüberzeugung, diese Theologie ist erschreckend. Sie zeichnet einen willkürlich handelnden Gott, der die Starken belohnt und die Schwachen bestraft, der nach Lust und Laune heilt. Ich kann zu meiner Heilung beitragen. Ich muss nur der Erste im Wasser sein. Und das ist eine gefährliche Vorstellung. Und ich vermute, dass wir heute manchmal ein ähnliches Denken haben. Ich muss nur noch mehr in der Bibel lesen. Ich muss doch nur meinen Nächsten lieben. Ich muss das und ich muss jenes. Ich muss der Beste sein und ich muss der Schnellste werden. Und der Mensch dachte das 38 Jahre lang. 38 Jahre lang. Die Bibel verschweigt uns, woran er jetzt litt. Vermutlich gehört er zu den vielen Lahmen, die nach einer schweren Verletzung oder nach einer Krankheit nicht mehr auf die Beine kamen. 38 Jahre. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 38 Jahre alt zu sein und dann 38 Jahre lang krank zu sein. Mehr als ein halbes Menschenleben lang krank sein, ohne Arbeit, ohne Mitleid, von anderen abhängig. Abhängig von Menschen, die einem immer ein paar Groschen zuwerfen, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Sein tägliches Leben hatte ein Zentrum, der Teich Bethesda, was übersetzt heißt Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Da schleppt er sich hin und hofft und wartet, dass er irgendwann Barmherzigkeit erlangt. Aber seine Chancen stehen sehr schlecht. Denn wenn das Wasser in Bewegung gerät, dann sind immer andere schneller als er. Denn die anderen haben Freunde, die sie dort ins Wasser bringen. Er aber nicht. Keiner ist da, der mir hilft, sagt er. So bleibt der Teich Bethesda für ihn nur eine theoretische Hoffnung, nichts anderes. Das heilende Wasser ist nur ein paar Schritte entfernt und trotzdem unerreichbar weit weg. Und während nun dieser Kranke auf seiner Matte lag und ab und zu seinen Kopf hochhebt und schaut, ob sich das Wasser bewegt oder nicht, beugt sich ein gütiges, mitleidvolles Gesicht über ihn. Willst du gesund werden? Ich habe mal gelernt, es gibt manche Fragen, die stellt man manchen Menschen nicht. Willst du gesund werden, einem Kranken? Ich weiß nicht, ob das eine gut gestellte Frage ist, aber ich glaube eher nicht. Natürlich will er gesund werden. Diese Frage erweckte seine Aufmerksamkeit. Hoffnung erfüllte sein Herz. Er spürte, dass irgendwie Hilfe kommen wird. Willst du mir vielleicht helfen, der Schnellste im Wasser zu sein? Damit ich der Schnellste im Wasser bin, damit ich zuerst das Wasser berühren kann, willst du mir helfen? Aber der Hoffnungsschimmer erlosch bald wieder. Er dachte daran, wie oft er vergebens versucht hatte, den Teich zu erreichen. Die Aussichten, dass er noch leben würde, wenn sich das Wasser das nächste Mal bewegte, standen schlecht. Erschöpft wandte er sich ab. Herr, ich kann nicht, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugehen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Einer ist immer besser, schneller, gläubiger als ich. Und das Interessante ist hier, Jesus fordert diesen leidenden Menschen nicht auf, irgendwie eine große Glaubenstat zu tun, sondern er sagt einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Was bleibt dem Mann anderes übrig, als sich an diese Worte Jesu zu klammern? Allein durch seine Worte, und hier sehen wir wieder, Jesus muss diesen Menschen nicht berühren. Es reicht sein Wort aus, um diesen Menschen zu heilen. Neues Leben drang in jeden Nerv und jeden Muskel und eine heilsame Bewegung fuhr durch seine verkrüppelten Glieder. Ohne lange zu fragen, entschloss er sich, der Aufforderung Christi zu folgen. Alle seine Muskeln gehorchten seinem Willen. Er sprang auf seine Füße und merkte, dass er sich wieder bewegen konnte. Wahre Barmherzigkeit ist diesem Menschen widerfahren. Und hier erweist Jesus einem Menschen jene Barmherzigkeit, nach der er im Haus der Barmherzigkeit vergeblich gesucht hat. Und das Thema des Ersetzens, das, was ich vorhin erwähnt habe, würde hier gut zur Thematik passen, das im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielt. Jesus ersetzt das jüdische Haus der Barmherzigkeit durch sich selbst. Er erweist den Menschen dort Barmherzigkeit, wo man sie eigentlich hätte erwarten müssen. Was der Gelähmte vergeblich in seinem Aberglauben, in seiner falschen Theologie erwartet hat, findet er in Jesus. Alles, was der Teich von Bethesda den Menschen verheißen hat, wird in Christus Jesus Wirklichkeit. Aber wisst ihr, was mich noch an dieser Geschichte so fasziniert? Dass der Mann nicht einmal weiß, dass es Jesus ist, der ihn geheilt hat. Er kennt ihn nicht mal, er weiß nicht, dass es Jesus ist. Und ich kann das nicht ganz begreifen. Wie kann das sein? Es gibt einen Text in Johannes 17, Vers 3, den würde ich gerne mit euch lesen. Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist Beziehung zu Jesus. Ewiges Leben ist Beziehung zu Jesus. Und ich möchte euch fragen, an welcher Stelle tritt der Mensch in Beziehung mit Jesus? An welcher Stelle? Wo? Ich zitiere jetzt aus einem Hauskreis. Die Beziehung beginnt an dem Moment, wo ein Fremder ehrliches Interesse an seinem Leben äußert. Dieser fremde Jesus kommt und äußert ehrliches Interesse an den Leiden dieses Menschen. Da treten die beiden in Beziehung. Was zeigt mir das jetzt? Wir brauchen kein hohes Wissen über Jesus. Wir brauchen eine Beziehung zu ihm. Wir brauchen diese Beziehung zu Jesus. Wie bekommen wir diese Beziehung durch Jesus? Das habe ich in meiner letzten Predigt erwähnt. Sein Wort. Wir können Jesus hier begegnen in seinem Wort. Aber die Geschichte geht noch weiter. Wir lesen von den Pharisäern, die Anstoß daran nehmen, dass dieser fremde Mann den Kranken an einem Sabbat heilt. Und irgendwie, ich versuche mal, mich, ja, wie soll ich sagen, wenn wir die Texte lesen, neigen wir dazu, immer zu sagen, ja, die Pharisäer, wie können die nur? Wie können die nur? Das sind so schlechte Menschen. Und wir identifizieren uns immer nicht mit den Pharisäern. Aber ich glaube, eine vage Vermutung, wenn wir in der Zeit gelebt hätten, wären wir vielleicht sogar die besten Pharisäer gewesen. Die heuchlerischsten Pharisäer. Wo war der Fokus dieser Menschen? Wo war dieser Fokus von den Pharisäern? Ich möchte euch eine Geschichte von einem Religionslehrer erzählen, der Folgendes getan hat. Ich, also der Religionslehrer, habe diese Erzählung, also die von Johannes 5, einmal Jungen und Mädchen im Berufsgrundschuljahr vorgelesen. Das sind 15- bis 16-Jährige, die oft keine Lehrstelle gefunden haben. Viele von ihnen haben auch eine starke Lernschwäche. Und dementsprechend fällt es vielen auch schwer, sich zu konzentrieren. Und diese Leute sind leider oft nicht erwünscht bei Ausbildung. Sie sind sitzen geblieben, sie kennen allerlei Frustration und Versagen. Sie haben erfahren, dass ihnen immer jemand zuvorkommt. Ihnen habe ich, also der Religionslehrer, diese Geschichte vorgelesen. Dann habe ich ihnen gesagt, hier habt ihr Papier, Buntstifte und Fingerfarben. Nun malt einmal, wie ihr diese Geschichte erlebt habt. Dann haben sie gesagt, ach, das können wir nicht. Wir haben noch seit der Grundschule nicht mehr gemalt. Der Religionslehrer meinte, das macht nichts. Es muss ja nicht schön und genau sein. Und den Engel könnt ihr weglassen, wenn ihr meint, dass das vielleicht zu schwer zu malen ist. Es dauerte eine Weile, dann fingen sie an, sehr konzentriert zu malen. Eine sehr grüne Wiese, der Teich sehr blau, da sind zwei Menschen, ein Kranker. Ob das nun eine Hütte oder ein Fingerzeig nach oben ist, bleibt offen. Man konnte nicht so viel erkennen. Dazu eine Sonne, von Sonne und Gras ist in der Erzählung gar nicht die Rede. Es sind sehr fröhliche und lebendige Farben. Hier ganz anders in der Geschichte dargestellt. Sehr viele Blumen, eine Wiese, Bäume, ein blühender Strauch. Das haben diese Jugendlichen gemalt. Auch das kommt in der Erzählung nicht vor. Hier sehr farbenfroh der Kranke auf einer Matte, Jesus in Rot, das Krankenhaus in Grün und dazu die Sonne.
Wir haben jetzt eine Vorstellung ungefähr, was die Jugendlichen da gemalt haben.
Alles sehr fröhlich und lebendig. Ich habe das einmal einem Zeichenlehrer gezeigt und der meinte, das ist ja sehr primitiv. Die sind doch niemals 15, die sind höchstens 11 Jahre alt. Und dieser Religionslehrer schreibt, ich glaube, diese Jungen und Mädchen haben etwas von der Freude in dieser Geschichte kapiert und mit sehr einfachen Mitteln gestaltet. Hier ist gar kein Mensch zu sehen, nur Bäume und Blumen und eine aufgehende Sonne. Die Schüler haben sich mit dem identifiziert, der zu kurz gekommen ist. Und dann haben sie die Freude und Freiheit, die Geschichte anbietet, nach einmaligem Zuhören verstanden. Hier ist ein Mädchen, das hat die Erzählung umgesetzt in Sonne und drei Menschen davor. Und ein anderer mit einem Sonnenaufgang. Also ich, der Religionslehrer, war fasziniert und ein bisschen beschämt darüber, wie diese einfachen Jungen und Mädchen diese Geschichte erfasst haben. Sie haben die Freude gespürt, obwohl ich ihre Verhältnisse nicht verändert habe, ihnen keine Lehrstelle oder gute Noten anbieten konnte. Das ist das Aufregendste am Religionsunterricht. Man weiß oft nie, was dabei herauskommt. Das macht Spaß und ist ein Abenteuer. Sie haben es erfasst, diese Jugendlichen. Es geht in biblischen Geschichten nicht nur um einen Bericht aus der Vergangenheit, es geht um ein Angebot. Dort kann ich mich wiederfinden. Und die jungen Mädchen haben mir auch gezeigt, wo ich in dieser Geschichte vorkomme. Manche von ihnen werden sagen, ja, diese Lähmung, das kenne ich körperlich. Andere meinen vielleicht, ja, so ist das nun nicht, dass mir immer einer zuvorkommt. Ich habe im Leben etwas Schönes erreicht. Aber diese biblische Geschichte ist noch abgründiger. Luther, also schreibt immer noch der Religionslehrer, Luther sagte einmal, die ganze Welt ist ein Spital, ein Krankenhaus. Wir sind zu lahm, um etwas von Gott zu erwarten, zu glauben. Wir sind zu resigniert, um in Bewegung zu geraten. Wir liegen wie gelähmt da. Ich habe keinen Menschen. Wer soll denn diese Welt in Ordnung bringen? Wer soll alles wieder heil machen? Was da in der Politik alles geschieht, so gleichen wir, so gleicht die Menschheit im Ganzen diesem Kranken. Diese einfachen Jugendlichen haben es erkannt, worum es in dieser Geschichte wirklich geht. Ein Mann, der 38 Jahre lang vergeblich im Haus der Barmherzigkeit nach Frieden, nach Gesundheit, nach Ruhe gesucht hat, bekommt diese Barmherzigkeit erst durch die Person von Jesus Christus. Und das ist eine Sabbatschulantwort. Es gibt drei Standard-Sabbatschulantworten in der Kindersabbatschule. Bibel lesen, beten, Jesus. Es klingt so einfach. Es klingt so einfach. Und ich behaupte, es ist auch einfach. Die Antwort stimmt ja eigentlich immer. Lasst uns Bibel lesen, lasst uns Jesus in seinem Wort finden. Lasst uns in Beziehung treten zu dem, der uns wahre Barmherzigkeit verspricht. Amen.